meine Damen und Herren, die Vokabulatur, über die Sie verfügen, ist nicht so reich, als dass man leicht verstehen könnte, was Sie eigentlich meinen. Ich weiß also auch jetzt nicht, was Sie eigentlich meinen. Gefällt Ihnen mein Anzug? Komme ich zu spät oder gefällt Ihnen? Ja, das ist ja tröstlich. Ich dachte, Ihnen gefällt mein Anzug nicht. Meine Damen und Herren, ich kann leider keine Zeit verlieren. Darf ich Sie fragen? Ja, ich weiß nicht, ob Sie sich überhaupt eine Vorstellung machen, was das bedeutet, in dieser Dunkelheit, in der Glätte, sich durch diese potenziellen Mörder, welche jedes Auto doch darstellt, hindurchzuwinden, vom Nordbad bis hierher. Das ist immer ein Ereignis, das, wenn es glückt, mit einem Tedeum gefeiert werden müsste. Ich habe eine Frage, nämlich, wir haben noch fahrplanmäßig 2 Stunden in diesem Semester, also 2 mal 2 Vorlesungen am 14.12. und am 21.12. Nun beginnen am 22.12. bereits die Weihnachtsferien nach dem Vorlesungsverzeichnis, sodass ich wohl richtig vermute, wenn Sie wahrscheinlich am 21. bereits Lebkuchen essend Ihren Christbaum schmücken. Ja, ich, so sehr mich das Thema interessiert und fesselt, möchte ich doch natürlich nicht allein, während ich Sie bei einer so angenehmen Beschäftigung weiß, möchte ich doch hier nicht allein vor leeren Bänken um die Theologie der Synoptiker ringen. Ich würde also das nächste Mal nochmals fragen und ich bitte Sie mir dann einen gültigen Beschluss zu übermitteln. Die Stunde fehlt mir sehr. Ich bin sehr traurig, wenn sie nicht stattfindet. Es hat aber auch keinen Sinn, wie gesagt, vor einem Teil der Zuhörer zu sprechen. Das macht auch nicht die richtige Freude. Dann würde ich es also lieber ausfallen lassen und wir würden nach dem 14. also... Wer in München lebt, bekommt es mit dem Föhn zu tun. Es gibt verschiedene Sorten von Föhn, wie man im Laufe der Zeit lernt, und auch verschiedene Einteilungen. Eine dieser Einteilungen ist die von mir bemerkte. Wenn die bayerische Wettervorhersage gar nichts sagt, kann das Phänomen trotzdem stattfinden. Wenn die bayerische Wettervorhersage meint, es sei Föhneinfluss in den Alpen, ist es in München schon ziemlich schlimm. Wenn aber die bayerische Wettervorhersage meint, es gebe in München Föhn, wird es langsam unerträglich. Wenn aber wie gestern die Wettervorhersage in Hamburg merkt, dass es in München Föhn gibt, dann ist es ganz schlimm. Die Wettervorhersage gestern ließ mich mit gewaltiger Furcht dieser Vorlesung entgegensehen. Das ist das eine. Das andere ist, heute ist Prosynodale und mein Beruf bringt es mit sich, dass ich heute früh von 7.30 Uhr bis 14 Uhr Prüfungen vornehmen musste. Das ist ein hartes Handwerk. Ich sage Ihnen das deshalb, meine Damen und Herren, damit Sie mir heute mehr als mildernde Umstände gewähren. Im Augenblick weiß ich nicht, wie ich die nächsten 80 Minuten überleben werde. Meine Damen und Herren, mit der heutigen, der 11. Freitagabendvorlesung des Wintersemesters 1966-67 über die Theologie des Johannesevangeliums.
Doch erstaunlicherweise das Richtige tut, während das Establishment, um mich einmal modern auszudrücken, auf der ganzen Linie versagt. Vom barmherzigen Samariter also. Darf ich Ihnen also zunächst einmal dieses Gleichnis hier übersetzen? Ich würde es Ihnen gerne griechisch vorlesen, aber das würde uns doch wohl zu lange aufhalten. Deshalb möchte ich es Ihnen gleich deutsch vorlesen, beziehungsweise übersetzen, je nachdem, wie mir das gelungen ist. Also, es würde heißen, Lukas 10, 30 bis 35. Wir müssen das Gleichnis herausnehmen aus dem Zusammenhang, in den es Lukas gestellt hat, weil es von ihm in diesen Zusammenhang gesetzt worden ist und zugleich, indem es in diesen Zusammenhang gesetzt worden ist, mit einer bestimmten Bedeutung beladen wurde. Das zunächst einmal beiseite. Wir kommen darauf zurück, aber zunächst einmal müssen wir es beiseite lassen. Es würde also dann heißen, irgendein Mensch oder ein Mensch stieg herab von Jerusalem nach Jericho und er fiel unter Räuber, die, als sie ihn ausgezogen und Schläge versetzt hatten, sich davonmachten, ihn halbtot zurücklassend. Nach Zufall aber, irgendein Priester stieg herab auf jenem Wege und ihn sehend ging er vorbei. Gleicherweise aber auch ein Levit, an den Platz kommend und sehend, ging er vorbei. Irgendein Samaritaner aber unterwegs kam an ihm vorbei und ihn sehend, tat es ihm leid. Und hinzutretend verband er seine Wunden, Öl und Wein darauf gießend. Ebenso, er setzte ihn auf sein eigenes Tier, brachte ihn in eine Herberge und sorgte für ihn. Und am folgenden Tage zog er 2 Denare heraus, gab sie dem Wirt und sagte, sorge für ihn und was du weiter aufwendest, will ich dir auf meinem Rückweg ersetzen. Dies ist das Gleichnis. Weiter steht zunächst nichts da. Sieht man das Gleichnis an, so wie es da ist, so wie es da steht, ohne den Zusammenhang zu beachten, würde man also sagen müssen, die opferfreudige Liebesübung verschafft in Gottes und der Menschen Augen den höchsten Wert. Es gibt keinen Vorzug des Amtes und der Geburt. Der Barmherzige oder, um es einfach zu sagen, der Hilfsbereite verdient, auch wenn er ein Ketzer ist, das Wohlgefallen Gottes eher als der jüdische Tempelbeamte, der selbstsüchtig ist. Nun ist dieses ein sehr eigentümliches Gleichnis. Es ist nämlich ein Gleichnis, meine Damen und Herren, und ich bitte Sie, dass Sie heute und in Zukunft nicht Anstoß nehmen, wenn ich mich ein wenig rau und ungeschliffen ausdrücke. Ich meine es nicht so böse und letzten Endes wird sich es viel hoffentlich am Ende zusammenfügen. Es ist ein ausgesprochen bösartiges und tendenziöses Gleichnis. Es besteht nicht die geringste Notwendigkeit. Die, die hier als Versager oder Nichtversager bezeichnet werden, mit den Ständen, mit den Situationen, mit den Verhältnissen zu identifizieren, mit denen sie identifiziert werden. Es ist Tendenz, wenn der Priester vorübergeht, wenn der Levit vorübergeht und wenn der Ketzer hilft. Denn es ist nahezu undenkbar, meine Damen und Herren, dass dieser Priester und dieser Levit vorübergegangen sind, weil sie Priester und Leviten waren. Und es ist völlig undenkbar, dass das dieser Samariter, dieser Ketzer geholfen hat, weil er ein Ketzer war. Wenn also hier der Priester und Levit als die Versager herangezogen werden oder dargestellt werden, ist es reine Tendenz. Und wenn der Samariter, der Ketzer, als der Nichtversager dargestellt wird, ist es reine Tendenz, es ist reine Absicht. Das Gleichnis lässt sich umgekehrt erzählen. Man kann es umgekehrt erzählen und hat genau den gleichen Wahrheitscharakter. Ich sage also, es ging vorbei, ein reicher Samariter, er blickte nur hin und ritt eilig weiter, weil er eine Verabredung hatte. Und es kam vorbei ein Heide. Auch der tat nichts, um ihm zu helfen. Aber dann kam der Hohepriester vorbei, der gerade auf einer Visitationsreise nach Jericho war. Er befahl, anzuhalten, ließ den, und so weiter. Das lässt sich ja leicht ausmalen, diese Dinge lassen sich ja ganz leicht ausmalen, das ist ja ein billiges Vergnügen. Ich werde mir es nicht in allen Fällen versagen können, meine Damen, bitte nehmen Sie mir es nicht übel. Es sind, Sie haben nämlich einen, diese Dinge haben einen gewissen Wert, aus dem Grunde, weil man sie aus dieser, weil man dann die Geschichte aus ihren festen Fugen nimmt und zugleich auch eine ganze Menge erkennt, was man sonst nicht erkennt. Also ich könnte das auch so erzählen, ich könnte ein modernes erzählen. Bitte nehmen Sie mir das nicht sehr übel, es hat einen gewissen Sinn. Wie gesagt, es ist ein billiges Vergnügen, aber es hat einen gewissen Sinn. Also man könnte sagen, eine moderne Landstraße, es fährt also ein Mann im Volkswagen, ein einfacher Vertreter, er wird überfallen, ausgeraubt und zusammengeschlagen. Auf dem gleichen Straße fährt vorbei in einem schwarzen Mercedes der Prälat, der für die Entwicklungshilfe verantwortlich ist. Er blickt auf seine Uhr und sagt, weiterfahren, wir kommen sonst zu dem Referat zu spät, wir haben sowieso schon Verspätung. Anschließend kommt ein Opel Rekord von einer etwas älteren Bauart, sagen wir 1950. Ein Diakon sitzt drin, in der Jugendarbeit tätig. Er fährt weiter, weil seine Frau auf ihn wartet. Schließlich kommt ein Citroën, diese kleinen Citroëns, da sitzt also für 600 Mark alt, gekauft, da sitzt ein Zeuge Jehovas drin. Der hält sofort an, kümmert sich, bringt den Mann ins nächste Krankenhaus und sorgt fürs Abschleppen des Autos. Sie können das Gleichnis ja auch erzählen. Sie können beliebige Versionen finden. Sie können an den Anfang zwei fortschrittliche Theologen setzen und zum Schluss einen konservativen. Sie können vorne zwei konservative setzen und zum Schluss einen fortschrittlichen. Es kommt darauf an, was Sie an die bestimmte Stelle stellen. Das ist die Tendenz, die drin steckt. Wenn das Gleichnis so erzählt worden ist, wie es hier erzählt wurde, ist es tendenziös erzählt worden. Es ist ganz naiv zu sagen, es sei damals gerade das passiert und Jesus habe sich an das gehalten, was damals gerade passiert sei. Das ist, wie gesagt, ausgesprochen naiv. Es stimmt ja auch in anderen Fällen nicht, sondern es ist einfach ein erfundenes Gleichnis, das eine ganz bestimmte Tendenz hat und etwas ganz Bestimmtes sagen will und eine ganz bestimmte Einstellung. Wir wollen
nichts anderes heißen, als dass die Tat, die er als Heilsspender, als Erlöser getan hat, von Gott angenommen worden ist. Er ist auferstanden, weil das, was er am Kreuze getan hat, die Vollendung alles dessen gewesen ist, was ihm von Gott aufgetragen worden ist. Nun, meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende und ich habe Ihnen eine Viertelstunde Ausharren unter diesen schwierigen Temperaturverhältnissen erspart. Seien Sie so freundlich und rechnen Sie mir es auch an. Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Mir hat es Freude gemacht und mir hat es einfach dadurch, dass Sie da sind und dass Sie durch Ihr Dasein mich immer von Neuem beunruhigen und mich ja die ganze Woche verfolgen. Die Furcht vor diesem Gericht ist keine geringe. Aber dadurch gelingt es mir auch vielleicht, manches zu sehen, was ich sonst nicht sehen würde. Und dafür bin ich Ihnen ganz besonders dankbar. Wenn es mir gelungen ist, hier und da an irgendeiner Stelle Verkrustungen bei Ihnen aufzureißen und Sie zum Weiterdenken zu bringen, dadurch dazu, dass sie manches in Frage stellen, was sie vielleicht in allzu bequemer Glaubensfestigkeit bisher geschluckt haben, dann werden sie mir vielleicht im ersten Augenblick nicht immer dankbar gewesen sein oder sein. Aber am Ende rentiert es sich, meine Damen und Herren. Der unbequemere Weg ist zuletzt doch immer der, der weiterführt. Und wenn es mir gelungen ist, Ihnen dazu zu helfen, ein wenig wenigstens, dann bin ich sehr reich belohnt. Aber noch einmal, ich muss mich bei Ihnen wirklich bedanken.
Allen Menschen, Juden wie Heiden, welche daran glauben, jetzt in diesem Augenblicke der Heilsgeschichte das Heil gewirkt, geschenkweise, und zwar erst jetzt und jetzt endgültig. Wie ordnet Paulus sich von diesem Glauben her die Welt, die Geschichte, die Gemeinde, sich selber, die Zukunft und was immer es ist? Ich hoffe sehr, dass es mir gelingen möge, Ihnen einiges davon so zu berichten, und das ist ja das Ziel der ganzen Vorlesung, so zu berichten, dass Sie nicht einfach bei dem stehen bleiben, was Sie schon wissen. Wenn Sie hier skandalisierende Termini, Ausdrücke, Wendungen hören, so skandalisieren Sie sich ruhig. Es ist die einzige Möglichkeit, um von dem Herkömmlichen wegzukommen und sich den Weg zu etwas Neuem zu erschließen. Ich möchte also Ihnen davon berichten, dass Sie nicht einfach bei dem stehen bleiben, was Sie schon wissen, sondern dass Ihr Paulusbild sich verändert, dass es zutreffender wird, was ich auch von mir natürlich hoffe. Ich wünsche Ihnen für Weihnachten, meine 1965, meine Damen und Herren, ein paar ruhige Stunden, wenn das möglich sein sollte. Und für das Jahr 1966, ich muss jetzt auch etwas Frommes sagen, für den rechten Geist des Studierens, Lernens und Forschens. Ich wünsche Ihnen für 1966 den rechten Geist des Studierens, Lernens und Forschens, nämlich eine unersättliche Neugier, ein niemals der Blasiertheit weichendes Staunen und einen furchtlosen Sinn der Wahrhaftigkeit um jeden Preis. Ich hätte beinahe gesagt Amen.